Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Mit sich im Reinen sein, in Freundschaft mit sich selbst. Melanie Wolfers hat sich damit intensiv auseinandergesetzt für ein Buch. Sie ist heute unser Gast bei Einfach Leben. Der Kritiker, der in einem selbst wohnt, ist ja oft der Unerbittlichste. Wann sind Sie so richtig zufrieden mit sich selbst, haben wir mal gefragt.
Also ich bin jetzt dann mit mir selbst zufrieden, weil ich nächste Woche meine Bachelorarbeit endlich abgebe. Und ja, bin froh, dass ich das jetzt geschafft habe.
Wenn man sich wieder versöhnt hat, klar, dann ist man zufrieden. Also Auch mit der Familie, ja.
Gerade wenn man dann mal Stress mit der Familie hat, ist man dann doch froh, wenn man sich dann wieder versöhnt, weil ja, man weiß ja nie, wie es ausgeht. Und wenn dann die letzten Worte eben doch nicht so schön waren, dann genau.
Eigentlich immer. Ich bin einfach gerne glücklich, das alles.
Wenn meine Ziele erreicht wurden und ich damit auch zufrieden bin. Oder wenn es ein guter Tag war und man gute Erfahrungen gesammelt hat.
Beim Sport fühle ich mich auch ganz gut immer. Ansonsten Erfolg, wenn man Erfolg hat bei irgendeiner Sache, die man abgeschlossen hat oder gerade bewältigt.
Gleich mehr bei Einfach Leben darüber, wie wir dem inneren Kritiker den Wind aus den Segeln nehmen können. Ich bin Gabi Hafner, schön, dass Sie uns zuhören. Zu Gast im Studio heute Melanie Wolfers. Sie ist Ordensfrau, Theologin, war zum Beispiel einige Jahre Hochschulseelsorgerin hier in München und ist jetzt als Beraterin und Autorin tätig. Willkommen, Frau Wolfers, schön, dass Sie bei uns sind.
Danke sehr, ich freue mich.
Sie leben jetzt in einer Ordensgemeinschaft in Österreich. Was ist das für eine Gemeinschaft?
Ich gehöre zur Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen. Wir sind eine Gemeinschaft, die in 24 Ländern weltweit leben und gehen sehr vielen verschiedenen Engagements nach. Ich lebe in einer kleinen Kommunität mit 5 Mitschwestern und ich persönlich bin eben als Seelsorgerin und Autorin tätig. Insbesondere arbeite ich auch mit jungen Erwachsenen zusammen.
Also da machen Sie auch so eine Art Beratung, Begleitung?
Richtig. Also ich bin viel in Gesprächen mit jungen Erwachsenen. Ich gebe auch viele Kurse, Seminare, begleite Exerzitien, feiere Gottesdienste, biete Kurse an wie Pilgern nach Assisi mit dem Rucksack oder ein Sozialworkcamp. Also sehr unterschiedlich. Das ist ein deutschsprachig weites Projekt. Also können auch Leute, auch wenn ich in Wien lebe, aus München oder woanders herkommen und teilnehmen.
Und Sie haben noch keinerlei Wiener Dialekt angenommen?
Nein, ich lebe jetzt schon 14 Jahre in Österreich, aber die deutsche Zunge hört man mir immer noch an. Ich komme aus Norddeutschland und das werde ich wohl auch nie verlieren.
Das lässt sich nicht vereinbaren. Ja, und in Ihrer Tätigkeit als Seelsorgerin und Begleiterin, da beschäftigen Sie sich immer wieder mit so Lebensthemen, Themen, wie man seinen Weg findet und eben auch mit dem Thema, wie man mit sich selbst im Reinen ist, wie man sich mit sich selbst befreundet. Dazu haben Sie auch ein Buch geschrieben. Sind Sie denn selbst mal an einem Punkt gewesen, wo Sie gemerkt haben, was ich jetzt gerade mache, das geht mir irgendwie gegen den Strich, mir geht's nicht gut und ich muss jetzt das Ruder rumreißen, sonst gehe ich irgendwie vielleicht kaputt dabei und muss vielleicht eine schwere Entscheidung treffen?
Ja, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich gemeinsam mit anderen ein Projekt angestoßen habe, das beruflich und privat wirklich sehr groß und schwergewichtig war. Und im Laufe der Monate merkte ich immer mehr, dass mein Zweifel wuchs, ob das das richtige Unternehmen ist, die richtige Unternehmung ist, die wir da angestoßen haben. Und zugleich war ich so ein Stück der Motor dieser Initiative gewesen und ich habe mich viele Monate gequält, dass ich dachte, ich kann doch jetzt nicht aussteigen, du bist der Motor der Sache, du hast das ganz wesentlich mit auf den Weg gebracht und man muss doch auch durch Krisen durchgehen und nicht gleich das Handtuch werfen und habe viele Monate eigentlich gegen meine innere Stimme gelebt, nicht auf sie gehört, dass es gilt auszusteigen, bis ich dann irgendwann es mir zugestanden habe, mir erlaubt habe und dann auch den Schritt vollzogen habe und das aus dem Projekt ausgestiegen bin.
Und wie war es dann nach der Entscheidung?
Eine unglaubliche Befreiung. Also es ist wie, wenn eine OP notwendig ist und ein einschneidender Schnitt gemacht wird für die Gesundung. So habe ich diesen Schnitt im Projekt erlebt. Ich habe danach wieder Lebendigkeit gespürt, Lebensfreude. Ich konnte die Farben wieder sehen und die Vögel hören. Also es war wieder eine ganz neue Lebendigkeit und Kreativität in meinem Leben da.
Also eine Befreiung und Lebendigkeit, das hört sich gut an. Heißt das, dass wir eigentlich oft bei Konflikten oder in Situationen, an denen wir leiden, schon auch selber die Lösung ein Stück weit schon in der Hand halten oder darauf hinarbeiten können?
Ich glaube, es gibt Situationen, die sich nicht oder Probleme, die sich nicht einfach im Außen lösen lassen. Manchmal sind Konstellationen so, dass man sie nicht verändern kann. Es gibt ein Bekannten, ich glaube aus der Gestalttherapie kommt das, love it, leave it or change it. Also liebe es, nimm es an, steig aus der Situation aus oder verändere sie. Und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Schlüssel, zu schauen, kann ich die Situation so verändern, dass ich anders gut Ja sagen kann zu ihr? Gilt es, dass ich aussteigen kann oder gilt es, dass ich meine innere Einstellung so verwandelt, dass ich es annehmen lerne und damit in Frieden leben lerne? Und von daher glaube ich schon, dass wir in Situationen immer wieder auch einen Schlüssel haben, wo sich nächster Schritt eröffnen kann. Auch wenn es sich nicht unbedingt im Äußeren immer was ändern muss.
Also das Love it und das Change it hat man jedenfalls in der Hand mit sich selbst. Das Leave it geht nicht so gut, das funktioniert in dem Fall nicht. Wie kann man denn zu mehr Klarheit mit sich selber kommen, um diese innere Stimme, von der Sie ja auch gesprochen haben, dass Sie die in dieser Situation irgendwo schon gehört hatten, um die besser zu hören?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, immer wieder sich mit sich selbst zu verabreden, Zeiten zu haben, wo ich nicht im Außen bin, nicht reagieren muss, nicht die vielen Impulse, die im Alltag auf einen einströmen, eben auch weiter auf mich zukommen, sondern dass es einen Raum der Stille, der Muße, des Alleinseins gibt, um auf die inneren Regungen und das innere Gespür zu hören. Dieses Gespür und diese Stimme im Inneren ist in jedem, aber oft sind wir da nicht so hellhörig für.
Wie fühlt sich denn ein Mensch, der mit sich gut Freund ist und in Harmonie mit sich lebt? Kann man das beschreiben?
Ja, ich glaube, ein Mensch, der in Freundschaft mit sich lebt, der nimmt sich in seinen verschiedenen Facetten wahr und ernst, kann seine Stärken ins Spiel bringen, sich Schwächen eingestehen oder Schwächen wahrnehmen, ohne sich deswegen niederzumachen. Ein Mensch, der mit seiner Sehnsucht, mit der Kraft seiner Sehnsucht verbunden ist. Ein Mensch, der im eigenen Leben heimisch ist.
Also der auch irgendwo ausbalanciert ist.
Ja, ich glaube, es ist normal, dass unser Leben immer wieder aus dem Gleichgewicht gerät. Also ich plädiere jetzt nicht für eine, ich glaube, dass es eine unrealistische Vorstellung ist, ganz gelassen und zu leben und dass es nicht immer wieder Spannungen gibt. Der Punkt ist, balanciere ich sie je neu aus?
Wir sprechen gleich weiter zu der Frage, warum es eigentlich manchmal so schwierig ist, zu sich zu stehen und mit sich gut Freund zu sein.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Mein bester Freund, ich selbst oder meine beste Freundin eben. Was steht in der Freundschaft mit sich selber häufig im Weg? Mit diesem Thema hat sich Melanie Wolf als Theologin und Autorin auseinandergesetzt. Sie ist zu Gast bei Einfach leben. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, sich selber auch zu mögen? Eigentlich reicht es doch, wenn genug Menschen um uns herum uns mögen. Ein Partner im Idealfall, gute Freunde, ein paar Kollegen vielleicht.
Sie selbst sind der Mensch, mit dem Sie lebenslang zusammenleben. Von morgens bis abends, vom ersten bis zum letzten Atemzug verbringen Sie in Ihrer eigenen Gesellschaft. Und oft sind Menschen sich ziemlich spinnefeind. Und an sich ist es ja eine sinnvollere Weise zu schauen, dass man sich in der eigenen Gesellschaft wohlfühlt. Und die Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein, gehört wesentlich zu einem gelingenden Leben. Natürlich ist es ein ungemeines Geschenk, mit Menschen befreundet zu sein. Und ich glaube, wer mit sich selbst befreundet ist, kann tragfähigere Beziehungen führen. Und umgekehrt, dort, wo ich gute Freunde an meiner Seite weiß, kann ich auch mehr lernen, mit mir selbst befreundet zu sein. Von daher würde ich das nicht in einen Gegensatz hineinstellen.
Am ehesten ist es einem ja wahrscheinlich bewusst, wenn ein der eigene Körper nicht gefällt, das Gewicht, die Figur, Zeichen des Älterwerdens vielleicht. Manche Menschen kämpfen zum Beispiel ja wirklich ihr Leben lang mit ihrem Gewicht. Soll man da den Kampf nicht lieber aufgeben oder wie kann das Freundschaftsschließen da aussehen?
Sie sprechen einen Punkt an, der, glaube ich, in der Tat ein ganz sensibler Bereich ist. Der innere Selbstkritiker kann ungemein scharf schießen und kein gutes Haar an einem lassen, wenn es um das eigene Aussehen geht. Ein Punkt, denke ich, ist, da so die eigenen Idealbilder zu überprüfen, die Models oder Muskelprotzen, die einem entgegenkommen auf Covers, die sind geschönt und das ist kein Körper, den man mit einem normalen Lebensstil gut erreichen kann oder erreichen kann. Und ein anderer Punkt, wenn Sie auf das Gewicht ansprechen, ich glaube, wir verwenden Nahrungsmittel, um eigentlich einen emotionalen Hunger zu stillen, vielleicht einen Hunger nach angesehen werden, nach Geborgenheit. Dann versuche ich eigentlich ein Loch zu stopfen, in einer falschen Art und Weise. Wir suchen mehr Lebensfülle und finden zu mehr Leibesfülle. Und von daher glaube ich, dass es gut ist, nicht nur das eigene Körpergewicht immer mal wieder auf die Waage zu stellen, sondern auch das eigene Leben auf die Waage zu stellen, um zu schauen, wie sind denn die Gewichtungen in meinem Leben verteilt? Kommt alles genügend gut zum Zug?
Also diese Unzufriedenheit mit sich vielleicht schon, also schon nachzugehen.
Selbstverständlich.
Aber genau zu gucken, wo die eigentlich herkommt. Bei diesen Dingen, die sich an körperlichen Merkmalen festmachen, ist es einfach, aber es gibt sicher auch andere Barrieren dafür, dass man einen wirklich wohlwollenden und entspannten Blick auf sich selber richten kann.
Ich glaube, jeder Lebensbereich hält genügend Zündstoff bereit, um mit sich selbst im Streit zu liegen. Das ist ja das Fatale vielleicht. Ein wichtiger Aspekt ist sicher die eigene Vergangenheit. Es gibt kein Leben ohne Kränkungen. Niemand kommt drum rum, verletzt zu werden und auch andere zu verletzen. Und jeder wird im Laufe des Lebens schuldig und macht Fehler, vielleicht auch mit schwerwiegenden Folgen. Und da einen wohlwollenden Blick zu gewinnen, zu lernen, sich mit dem, was ich erlitten habe oder dem, was ich auch getan habe, auszusöhnen und zu sagen, ja, und auch das gehört zu meiner Geschichte, ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt, auch um in Frieden mit sich leben zu können und um mit sich befreundet zu sein.
Da braucht man vielleicht manchmal noch einen Helfer, einen Friedensstifter.
Ich denke, da ist ja auch ein ganz großer Segen die Tradition der Seelsorge, der geistlichen Begleitung als ein Raum. Man kann eine therapeutische Hilfe suchen, man kann Menschen suchen, die einem einfach nahestehen, Freunde, Familie, hilfreich ist, wenn das Menschen sind, die in den Konflikt nicht involviert sind. Aber eben auch die geistliche Begleitung und Seelsorge, wo man mit einem anderen auf die Geschichte schaut. Also das ist ungemein hilfreich.
Sich mal die Zeit dafür nehmen, wirklich sich genau mit dieser Frage zu beschäftigen.
Ja.
Ja, so eine Freundschaft zu sich selber anzubahnen, das kann sicher ein bisschen dauern. Haben Sie so eine Art Kurztest für uns, wie man feststellen kann, ob man da vielleicht stärker dran arbeiten sollte?
Also ich muss da vielleicht realistisch ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass eine Freundschaft nur ein bisschen Zeit braucht, bis sie sich angebahnt hat, sondern das ist eine lebenslange Aufgabe. Die Freundschaft mit sich selber ist nicht etwas, was ich einfach habe, sondern das Leben wirft einem genügend vor die Füße, wo man merkt, ja, da liege ich im Streit mit dem, was mir widerfahren ist, mit dem, dass ich schwer krank geworden bin, mit dem, dass ich den Arbeitsplatz verloren habe, mit Eigenschaften an mir. Also ich glaube, es ist lebenslang immer wieder eine Einladung und Aufgabe, nach einem wohlwollenden Umgang mit sich zu suchen. Also ein Punkt scheint mir zu sein, kann ich gut mit mir alleine sein oder vermeide ich die Begegnung mit mir? Das heißt, habe ich den Mut zu Stille, zu Muße, zu Alleinsein mit mir? Und damit meine ich nicht nur nicht mit anderen zusammen zu sein, sondern auch in dem Moment keine Medien zu gebrauchen und wirklich mir selber zu begegnen.
Den Kühlschrank zuzulassen, den Fernseher aus.
Genau, also diese, was ja alles nicht schlecht oder negativ ist, aber diese Ersatzstrategien zu lassen und mit sich selbst allein zu sein, sich mit sich selbst zu verabreden, das glaube ich ist schon ein Punkt, der zeigen kann, kann ich mit mir in meiner eigenen Gesellschaft leben.
Das testen Sie, liebe Hörer, am besten erst nach unserer Sendung. Ich spreche mit Melanie Wolfers gleich drüber, wie man sich mit sich verabreden kann, wo man sich auch mal selber treffen kann.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Die Kunst, ein gutes Verhältnis zu sich selber zu pflegen, ist unser Thema. Wie oft treffen Sie gute Freunde? Wahrscheinlich schon regelmäßig oder man telefoniert zumindest öfter. Und wie oft haben Sie Zeit, mal zu schauen, wie es Ihnen selber geht? Frau Wolfers, wo findet man sich denn? Wo kann man sich gut verabreden mit sich selbst?
Ich glaube, eine Hilfe ist die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Also oft sind wir ja in Gedanken ganz woanders. Ich begegne zwar jemandem, aber denke an das Gespräch, das in einer Stunde stattfindet oder bin mit meiner Erinnerung noch bei einer Sache, die vorhin geschehen ist. Also ich kann mir begegnen dort, wo ich aufmerksam werde auf den jetzigen Augenblick. Und mein Körper, und selbst wenn ich mit meinen Gedanken irgendwohin auswandere, mein Körper ist ja hier und jetzt da. Und wenn ich auf meinen Körper aufmerksam werde, dann begegne ich mir. Und unser Körper ist ein ungemeiner Seismograf. Der kann uns ganz viel sagen. Oft wissen wir ja noch gar nicht wirklich, was bewusst in uns vorgeht, wie wir eine Situation wahrnehmen. Aber es macht sich vielleicht ein leichter Druck in der Magengegend bemerkbar. Bis ich dann irgendwann mitkriege, boah, diese Situation hier in der Gruppe, die schlägt liegt mir auf dem Magen, weil das hier so aggressiv ist. Oder ich merke eine gewisse Körperanspannung und die und wird mir die bewusst und denke ich drüber nach, kann ich vielleicht mitbekommen, ja, ich bin jetzt ängstlich vor dieser oder jener Herausforderung. Also die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auf den eigenen Körper kann eine gute Weise sein, sich selber zu begegnen. Und das ist im Alltag beim Warten an der U-Bahn, beim Kühlschrank aufmachen oder beim Gehen zum Kühlschrank oder Kaffeeautomaten einfach mal zu spüren, in die Gegenwart kommen.
Haben Sie denn auch ein regelmäßiges, ich schau mal bei mir vorbei, Ritual, so wie man eben Freunde trifft oder mit ihnen telefoniert?
Selbstverständlich. Also zum einen gehört zu meinem Leben als Ordensfrau die tägliche Gebetszeit, also sowohl in der Gemeinschaft wie auch persönlich. Dann nehme ich mir einmal im Monat 3 Tage Zeit ohne alles und jeden, also ohne Handy, ohne Bücher, ohne Computer, ziehe mich zurück irgendwo in die Berge und mit der Bibel, mit meinem Tagebuch und mit der Natur. Und ein zweiter Punkt oder ein dritter Punkt, so der tägliche Tagesrückblick. Also so am Abend nicht nur Fernsehen, sondern auch Nahsehen. Und ich stelle mich konkret ans offene Fenster und lasse den Tag wie so ein Film nochmal an meinem inneren Auge vorbeiziehen und zoome die eine oder andere Situation etwas näher an mich heran, um sie nochmal genauer anzuschauen, weil sie vielleicht im Getriebe des Alltags untergegangen ist. Und ja, und vertraue dann all das Gelebte Gott an.
Mhm. War das auch Grund für Ihre Entscheidung, Ordensfrau zu werden, dass Sie mehr Raum wollten, auch bewusst so ein ja bei sich bleiben können zu leben und solche Rituale, solche Selbstvergewisserungsmomente stärker zu ermöglichen?
Also eine Motivation, Ordensfrau zu werden, ist sicher darin gewesen oder gelegen, dass ich ein Leben aus dem Gebet führen möchte. Ich glaube, das ist in jeder Lebensform möglich, aber ich schätze es sehr, wirklich auch diese Zeiten der Stille und des Gebetes im täglichen und monatlichen Rhythmus zu haben. Genau, aber waren auch andere Motive ausschlaggebend, dass ich einfach mit Menschen und für Menschen leben wollte und eben in dieser Form ja, eines einfachen Lebensstils und wo die Person Jesu Christi, also die innere Mitte unserer Gemeinschaft ist.
Mhm. Ja, wenn man vielleicht gerade etwas angezettelt hat, womit man eigentlich selber nicht glücklich ist, wie bekommt man das gute Einvernehmen vielleicht mit sich selbst wieder? Wie kommt man wieder in die Balance? Darüber sprechen wir nach den Nachrichten in ein paar Minuten.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
An mir selber mag ich nicht, dass ich sehr hohe Standards habe, die ich meistens auch nicht so einfach erreichen kann. Also so einfach zufrieden bin ich jetzt nicht. Das heißt, ich muss immer ordentlich schaffen.
Ja, ich mag es an mir selbst nicht, dass ich mir durch kleine Sachen schnell den Tag verderben lasse. Also wenn was Blödes passiert, dann denke ich den ganzen Tag nur noch darüber nach.
Also ich bin, ja, kann ich selber von mir sagen, wird mir auch oft gesagt, so ziemlich pessimistisch. Ich sehe mal alles gleich schwarz.
Manchmal sind wir uns selber der ärgste Feind, der schärfste Kritiker, aber mit niemandem verbringen wir so viel Zeit wie mit uns selbst. In Freundschaft mit sich zu leben, kann deshalb tiefen Frieden schenken, sagt Melanie Wolfers, Theologin, Beraterin und Autorin. Gleich mehr im Gespräch mit ihr. Wir freuen uns über ihr Interesse. Mein bester Freund, ich selbst oder meine beste Freundin, von der Kunst mit sich selbst befreundet zu sein, das ist unser Thema und damit hat sich Melanie Wolfers beschäftigt. Sie ist Theologin und Autorin, hat dazu eben auch ein Buch geschrieben. Das können Sie ja eigentlich selber sagen.
Der Titel heißt Freunde fürs Leben, von der Kunst mit sich selbst befreundet zu sein.
Genau, es ist, glaube ich, wirklich eine Kunst und wir wollen die heute genauer kennenlernen. Das Leben serviert einem ja mitunter schon harte Brocken, die auch Spuren hinterlassen. Man kann sich das ja nicht aussuchen. Böse Erinnerungen, Kränkungen vielleicht, die sich dann so richtig anlagern in einem selber wie so ein scheußlicher Belag. Kann man das denn entfernen, loswerden?
Nein, wir können unsere Vergangenheit nicht ablegen wie ein Kleidungsstück. Unsere Vergangenheit hat sich in uns eingeschrieben und der Zeitpfeil ist unerbittlich. Was geschehen ist, ist geschehen. Der Punkt ist, ich kann lernen, mit einem anderen Blick auf das Vergangene zu schauen, auf eine schwerwiegende Kränkung, auf einen Fehler, den ich mir eigentlich selber nicht verzeihen kann. Und vielleicht jetzt so ein Blick auf eine Kränkung. scheint mir ein heilender Umgang mit erlittenen Beziehungswunden darin zu liegen, dass man immer wieder versucht, so einen Weg der inneren Aussöhnung zu gehen, also sich dem Prozess des Verzeihens und Vergebens zu öffnen. Wenn ich vergebe, vergesse ich nicht die Sache. Es gibt ja dieses Sprichwort vergeben und vergessen, aber das ist falsch. Sondern ich erinnere mich in einer anderen Art und Weise an das Geschehene, dass es mich nicht mehr mit Angst oder Scham oder Ohnmacht erfüllt, was damals geschehen ist, sondern ich kann mit einem versöhnten Blick drauf schauen und habe einen neuen inneren Frieden gefunden. Die Geschichte gehört zu mir, aber dadurch, dass ich gelernt habe, Ja zu sagen zu ihr, und kann sich ein neuer Frieden und eine neue Lebendigkeit einstellen.
Mhm. Dieses Stichwort Lebendigkeit interessiert mich. Die ist so ein bisschen blockiert, wenn man da nicht mit sich im Reinen ist. Mhm.
Eine Kränkung kann ja eine ungemeine Macht ausüben. Also dann, ob man morgens den Computer hochfährt, am Herd steht und kocht oder das Kind von der Schule abholt. Immer wieder kann man sich dann so in inneren Streitgesprächen mit der Person vorfinden, die einen verletzt hat, und man überlegt sich gute Antworten, die man doch hätte geben können. Und da wird deutlich, das raubt ungemein viel Aufmerksamkeit und Energie, und ich bin eigentlich vergangenheitsorientiert. Und
das ist wie so ein Gift eigentlich auch, das man in sich hat.
Wenn Kränkungswunden tief gehen und nicht heilen, das ist wie bei einer körperlichen Wunde. Wenn eine körperliche Wunde zu schnell zugepflastert wird, dann kann sie nicht heilen. Also es muss Luft an die Wunde kommen, damit sie heilen kann. Und ähnlich muss Luft an eine seelische Wunde kommen, damit sie heilen kann und wir den Blick wieder von Neuem vorwärts richten können und in der Gegenwart leben können.
Wir erleben es aber heute oft, dass Menschen auch mit Kränkungen und Verletzungen so umgehen, dass sie einen glatten Strich ziehen, dass sie sich trennen, dass sie weggehen, dass Kontakte abgebrochen werden für immer. Es ist wie eine Amputation. Wäre das auch ein Weg?
Ich glaube, dass es Situationen geben kann, wo es richtig und wichtig ist, den Kontakt abzubrechen. Vielleicht für immer, vielleicht für einige Jahre. Das kann es geben, zweifelsohne. Ich denke auch, es ist wichtig, zwischen Vergeben und Versöhnen zu unterscheiden. Vergeben ist ein innerseelischer Prozess, wo ich mich innerlich aussöhne mit dem Geschehenen und dadurch auch freier werde. Der Friedensnobelpreisträger Bischof Desmond Tutu schreibt von Vergebung als ein Befreiungsgeschehen, weil ich dann nicht mehr an den Täter gefesselt bin. Und der war ja jahrelang unrechtmäßig inhaftiert gewesen im Kampf gegen die Apartheid. Versöhnung ist ein zwischenmenschliches Geschehen, wo beide Seiten dazugehören. Und ich glaube, es kann einen Weg der Vergebung geben, ohne dass es hinterher zwangsläufig zur Versöhnung kommen muss.
Als nächstes schauen wir drauf, wie wichtig eigentlich auch der klare, der realistische Blick auf sich selber ist.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Mit sich im Reinen sein, in Freundschaft mit sich selbst. Melanie Wolfers, Autorin und Theologin, hat sich damit intensiv auseinandergesetzt. Braucht es eigentlich auch einen realistischen Blick auf sich, um Freundschaft zu haben mit sich?
Selbstverständlich. Ich denke, es ist realistisch zu sehen, dass wir immer nur Teilaspekte von uns selbst wahrnehmen, dass vieles unbewusst bleibt, gar kein Thema. Aber zum Beispiel der realistische Blick darauf, was Ihre tiefen Interessen sind, worum es Ihnen im Leben geht, also dafür ein Gespür zu entwickeln, das ist ja ein ungemeiner Türöffner für Kraft, für Kreativität, für Lebendigkeit im Leben, wenn ich verbunden bin mit dem, was mir wirklich wichtig ist. Und das hat was mit einer guten Selbsteinsicht zu tun.
Aber letztlich ist der Blick, mit dem man auf sich selber schaut, ja auch doch ganz schön stark vorgeprägt von dem Bild, das wir in der Kindheit sozusagen von uns gezeigt bekommen haben, von Eltern, von Lehrern. Das wirkt oft lange nach, vielleicht nicht das ganze Leben lang. Wie kann man diesen Blick so ein bisschen realistischer einnorden?
Natürlich sind unsere Selbstbilder biografisch geprägt. Ich glaube, das ist ein Weg, wachsende Bewusstwerdung geben kann, dass mir deutlich wird, mit welchen Bildern von mir und vom Leben ich aufgewachsen bin. Und sobald mir das deutlich wird, das sind für mich Selbstverständlichkeiten, zum Beispiel so Wenn-Dann-Sätze. Wenn du brav bist, dann bist du in Ordnung. Wenn du hervorragend bist, dann bist du okay. Wenn einem solche inneren Imperative oder Bedingungen bewusst werden, dass ich mit denen im Kopf und im Herzen rumlaufe, dann gehen wir einen ungemein entscheidenden Schritt, denn dann kann ich schon ein Stückchen Abstand von ihnen nehmen. Ich nehme sie wahr, ich höre sie, aber ich muss nicht mehr auf sie hören. Und so ist, denke ich, das ganze Leben ein Lernprozess in der Begegnung mit Menschen, in der Begegnung mit sich selbst, in der Reflexion, mehr sich kennenzulernen und zu schauen. Ja, und wir verändern uns ja auch im Laufe des Lebens. Selbstverständlich ändert sich unser Selbstbild, weil wir uns verändern, weil das Leben uns neue Herausforderungen zumutet und Dinge zuspielt.
Gehört zur guten Freundschaft mit sich selber auch dann die eigenen Grenzen zu akzeptieren und sich nicht zu überfordern?
Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Es ist auch einer der Anlässe, warum ich das Buch geschrieben habe, über die Kunst, mit sich befreundet zu sein. Wir leben in einer Gesellschaft, die unter einem irrsinnigen Selbstoptimierungsdruck steckt. Es muss immer alles besser, schöner, schneller gehen. Und zwar nicht nur in der Wirtschaft und im Beruf, sondern in allen Lebensbereichen. Und ich halte diesen irrsinnigen Selbstoptimierungsdruck auch für eine Überforderung. Weil das Fatale ist, zu jedem Guten gibt es immer noch ein Besser. Und deswegen schraubt sich das Ego-Tuning dann wie von selbst in die Höhe. Und das überfordert und nährt auch das Gefühl, ich genüge nicht. Ich bin nicht gut genug, nicht erfolgreich genug, nicht schön genug, nicht beliebt genug, nicht spirituell genug, nicht kommunikativ genug.
Und da hat man dann auch keine Pause, es muss immer weitergehen.
Nein, als Manager des eigenen Lebens muss ich permanent busy sein. Auf dem Kommunikationsmarkt, auf dem Aufmerksamkeitsmarkt, wie auch immer. Und ich halte es für so wichtig, eine Einsicht in die eigenen Grenzen zu haben und Grenzen nicht nur als etwas zu begreifen, die es zu überschreiten gilt, sondern mir ist das alte Wort Grenze als Umfriedung sehr lieb geworden. Grenzen können eine Umfriedung sein. Sie markieren einen Lebensraum, innerhalb dessen ich in Frieden leben kann. Dort, wo ich meine Grenzen, meine körperlichen, meine seelischen, als etwas entdecke, die mir eben auch einen Raum ermöglichen, innerhalb dessen ich in Frieden leben kann, wird das Leben leichter. Umgekehrt, wer permanent gegen seine Grenzen anrennt, lebt im Kriegszustand mit sich.
Das ist wirklich ein ganz anderer Blick auf den Begriff der Grenze.
Auch. Das ist mir persönlich so wichtig geworden, weil ich eigentlich selbst eine bin, die gerne Grenzen überschreitet.
Mein bester Freund, ich selbst oder meine beste Freundin, können Sie das manchmal von sich sagen? Melanie Wolfers hat sich damit beschäftigt, wie man das umsetzen kann, wie man das leben kann. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Sind das letztlich herausgehobene Momente, wo man so spürt, jetzt passt eigentlich wirklich gerade alles, es fühlt sich alles richtig an?
Ja, es gibt ja solche Gipfelstunden im eigenen Leben, wo man so über sich herausgehoben wird und man den Eindruck hat, ich komme jetzt so, wo ich ganz hin und weg bin und darin ganz da. Das kann ein Naturschauspiel sein, der Geruch eines geliebten Menschen, ein Lieblingssong, der mir zu Herzen geht. Und in solchen Momenten kann dann so ein Gefühl wach werden von, ich weiß, was das Leben in seiner Tiefe ist. Ich weiß, worauf es mir ankommt, wer ich bin und dass die Welt im Tiefen einen guten Grund hat. Und solche Gipfelstunden, die vergehen wieder. Aber ich glaube, es kann im Alltag die Aufmerksamkeit dafür wachsen, immer mehr mit diesem guten Grund verbunden zu sein. Und als Christin gebe ich diesem guten Grund den Namen Gott, also aufmerksam zu werden darauf, dass mein Leben sich Gott verdankt, dass am Grunde meines Lebens und am Grund der Welt ein Ja steht. Es ist gut, dass es dich gibt.
Was kann man von sich erwarten? Nach welchen Erwartungen richtet man sich eigentlich? Sind das überhaupt die eigenen? Und woher kommt die Unzufriedenheit mit sich, die so schwer loszuwerden ist? Das sind Seiten der Freundschaft mit sich, über die wir in der zweiten Stunde von Einfach Leben sprechen wollen, nach den Nachrichten in ein paar Minuten. Und wir freuen uns, wenn Sie weiter dabei bleiben.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Beratung rund um Körper, Geist und Seele.
Mit leuchtenden Augen von dem erzählen, was man gerade macht, was man gerade entdeckt hat. Wer möchte das nicht? So richtig zufrieden sein mit sich und der Welt. Sein eigener bester Freund, so wie dieser Mann.
Ach, ich bin nicht so im Unreinen mit mir. Zufriedenheit in meinem Umfeld, Frieden in meinem Umfeld, das sind ja schon mal wichtige Faktoren.
Und wie man so einen Zustand immer öfter erreichen kann, auf welche Signale man hören sollte und wie man mit Erwartungen umgeht, darüber spreche ich mit der Theologin und Beraterin Melanie Wolfers. Mein Name ist Gabi Hafner. Gleich mehr über die Freundschaft mit sich selbst. Zufrieden sein mit sich und der Welt, sein eigener bester Freund, seine eigene beste Freundin sein, wie man das immer besser schaffen kann, darüber spreche ich mit Melanie Wolfers. Sie ist Theologin, lebt in einer kleinen Ordensgemeinschaft, gibt viele Kurse und begleitet Menschen und sie schreibt Bücher, wie ihr neues zum Thema Freundschaft mit sich selbst. Melanie Wolfers ist hier im Studio zu Gast. Willkommen nochmal.
Ja, ich freue mich, hier zu sein und mit Ihnen über ein ganz wichtiges Thema nachzudenken, das mir persönlich auch sehr wichtig ist.
Hilft es eigentlich, ein Vorbild zu haben oder einen Leitspruch oder so etwas so ein bisschen als Wegmarke, damit man sich selbst nicht aus dem Blick verliert?
Ich denke, wir brauchen Vorbilder, die etwas von dem verkörpern, worauf es mir ankommt, was mir wichtig ist und was auch in meinem Leben schlummert und noch entfaltet werden möchte. Also von daher glaube ich, ist es ungemein hilfreich, wenn man für sich Vorbilder oder, ja, Sie sprechen von Wegmarken entdeckt, an denen ich mich in meinen Entscheidungen orientiere. Und das ist etwas Hochindividuelles. Das kann man nicht jemandem anders verordnen, sondern da gilt es, das selber für sich zu entdecken.
Gibt es auch so eine kleine Kraft in uns, die dafür sorgen will, dass wir eben nach dem suchen, was wir selber brauchen?
Das kann es geben, dass man taub wird für die, Sie sprechen von einer kleinen Kraft, für die leise Stimme der Sehnsucht. Sehnsucht als so ein innerer Kompass, der uns den Weg zu einem erfüllten Leben weisen kann und will. Und ich glaube, das ist eine ungemein wichtige Kraft und ich bin davon überzeugt, die wirkt im Leben eines jeden Menschen, jetzt als Theologin gesprochen oder wenn ich mich da auf einen alten Theologen beziehe, Augustinus, der spricht einmal davon, die Sehnsucht ist das Beten des Heiligen Geistes in uns. Die Sehnsucht ist das Beten des Heiligen Geistes in uns. Dort, wo wir mit dem in Berührung kommen, was uns in der Tiefe wirklich bewegt, worum es uns wirklich, wirklich geht, kommen wir mit der Geisteskraft in uns in Berührung, die uns auf Beziehung, auf Liebe, auf Verbundenheit, auf Gott hin ausrichten möchte. Und diese Stimme kann im Alltag in der Fülle untergehen.
Wenn wir genug haben, vielleicht überfordert sind oder zu viel verlangen, gibt es da auch ein Warnsystem, auf das man hören kann?
Ein wichtiges Warnsystem ist der eigene Körper. Der sagt häufig sehr deutlich, hallo, hier ist eine Grenze erreicht, mach mal langsamer. Und es ist ein großer Gewinn, wenn man ein Gespür für die Sprache des eigenen Körpers entwickelt und für das jeweilige Frühwarnsystem. Der eine kriegt Kopfweh, der nächste hat Rückenschmerzen, beim nächsten drückt es auf den Magen. Wenn ich mehr das Frühwarnsystem wahrnehmen und verstehen lerne, wie mein Körper signalisiert, Achtung, hier überforderst du dich. Wenn ich es höre und in guter Weise auch auf dieses System, Frühwarnsystem höre, damit ich nicht erst mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus wieder aufwache.
Schafft man im Alltag aber nicht so leicht.
Ja, aber ich glaube, ja, natürlich, nee, es ist wahr, man schafft es nicht leicht. Ich glaube, es braucht eine bewusste Kultur der Aufmerksamkeit, um eine solche Sensibilität zu schärfen. Aber diese Aufmerksamkeit bereichert das Leben.
Die sollte man sich gönnen für sich selbst.
Genau.
Gleich geht es um das Thema Erwartungen, um eigene und fremde.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
In Freundschaft mit sich selbst leben, das tun, was für einen selber gut ist. Wie schaffen wir das? Darum geht es im Gespräch mit Melanie Wolfers. Wir haben ja auch Erwartungen an uns zu erfüllen, im Beruf sowieso, auch in Beziehungen. Fremde Erwartungen sind das auch oft im eigenen Leben. Sind die dann überhaupt gut für das Projekt, in Freundschaft mit sich zu leben, solche Erwartungen von außen?
Als erstes denke ich, ist hilfreich, nüchtern zu sehen, es gibt einfach diese fremden Erwartungen. Die Frage ist, wie gehe ich mit ihnen um? Und diese fremden Erwartungen müssen ja auch nicht einfach schlecht sein. Es gibt ja durchaus sehr berechtigte Erwartungen in einem Arbeitsteam, dass man da einen bestimmten Stil pflegt oder in einer Familie oder im Freundeskreis, dass sie einander unterstützen und zur Seite stehen. Ich brauche gerne ein Bild. Wir Menschen haben zwei Ohren. Und das ist für mich ein Bild. Wir haben einmal ein Ohr fürs Außen und wir haben ein Ohr für unser eigenes Inneres. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das Ohr für außen, für die äußeren Stimmen, für Erwartungen anderer, extrem ausgeprägt ist, wie so ein riesengroßes Mickey-Maus-Ohr. Und das Ohr für das eigene Innen, für die leise Stimme, das es ist genug oder worum geht's dir wirklich, dass die nicht so gut ausgebildet ist, dieses Hörorgan. Und es käme darauf an, dass ich mit beiden Ohren gut hören kann. Auf das, was mir von außen entgegenkommt und auf das, was in mir ist. Um dann zu schauen, okay, und wie kriege ich das ist manchmal sehr spannungsreich, zweifelsohne. Aber wie möchte ich jetzt mit diesen Erwartungen von außen und meinen eigenen Erwartungen, Projekten, meinen Grenzen und Gaben, wie möchte ich jetzt damit umgehen?
Stichwort die eigenen Erwartungen, die können ja auch zu einem ganz schön engen Korsett werden. Wie kann man sich da mehr Luft verschaffen? Das ist ja oft viel schwieriger, sich von diesen Erwartungen zu lösen, weil sie einem ja vielleicht auch gar nicht so bewusst sind.
Ja, wir können ungemein Antreiber unserer selbst sein und Idealen oder Zielen nachjagen, die vielleicht mal gültig waren, aber schon längst nicht mehr für uns wirklich diese Geltung haben. Aber man so in der Zwangsjacke des Naheliegenden eingespannt, läuft man danach nach wie vor hinterher. Oder Ideale, die einfach nicht zu dem passen, wer ich bin, oder die eine Schuhnummer zu groß sind. Da ist, denke ich, sicher auch wieder so eine Kultur der Aufmerksamkeit, zum einen auf den Körper, dann auch ein Blick auf den Lebensstil. Gibt es da eine genügend gute Ausgewogenheit zwischen dem, dass mein Körper von Bewegung, Schlaf etc. zu seinem Recht kommt, dass Beziehungen zu ihrem Recht kommen, dass Muße, Stille, Gebet zu ihrem Recht kommen und dass meine Arbeit zu ihrem Recht kommt. Gibt es da im Großen und Ganzen so eine Ausgewogenheit? Also da der nüchterne Blick auf die Struktur des Alltags. Das ist so, wenn ich auch mit jungen Leuten in der Begleitung tätig bin, immer wieder ein ganz wichtiger Aspekt.
Das ist ja auch eine Balance, die man erst finden muss für sich selbst oder immer und natürlich immer wieder neu.
Genau, und auch immer wieder neu. Wenn ich Mutter werde, sieht das Leben ganz anders aus, als wie es davor ist. Und ja, und ich glaube, es gibt auch Lebensphasen, wo manches einfach ganz stark im Vordergrund steht und anderes nicht. Der Punkt ist, gibt es irgendwann da mal eine Phase in meinem Leben, wo das andere auch wieder gut zu seinem Raum, zu seinem Recht kommt.
Mhm. Ja, und dann gibt es auch Seiten an sich, die man nicht so gerne mag. Das ist die Frage, wie geht man dann mit seinen hässlichen Seiten um? Wie guckt man die an? Darüber wollen wir als nächstes sprechen.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Bei guten Freunden, da kennt man auch Seiten, die man vielleicht weniger gern mag. Aber der Mensch ist halt ein Gesamtpaket. Besonders schwer tun wir uns auch die weniger guten Seiten an uns selber zu akzeptieren. Melanie Wolfers, unser Gast im Studio zum Thema Freundschaft mit sich selber. Muss das eigentlich unbedingt sein, auch dahin zu schauen, was man nicht so toll kann oder gemacht hat, dann ist es ja eigentlich noch schwerer, ein gutes Verhältnis zu sich zu haben, oder?
Ich glaube, jeder Mensch hat Dinge an sich, die er nicht leiden mag. Der eine findet sich zur Durchsetzung schwach, der andere zu redselig, der andere zu schweigsam. Und es gibt einen ausgeprägten Hang zur Selbstkritik, der manchmal auch sehr überzogen ist und manchmal natürlich auch berechtigt ist. Der Punkt ist, wenn Sie sagen, ist es wichtig, auch auf die schwierigen Seiten zu gucken, das gehört zu meinem Leben dazu, dass ich Grenzen und Schwächen habe. Ich glaube, dieser an Optimierung geschulte Blick sieht eine Sache grundlegend falsch, nämlich, dass Grenzen und Schwächen keine ethischen Kategorien sind. Das heißt, es geht nicht darum, dass etwas sein soll oder nicht sein soll, sondern Stärken und Schwächen, Größe und Begrenzung prägen das Leben eines jeden Menschen, sogar mein eigenes. Und wer lernt, das zunehmend in das eigene Selbstbild zu integrieren, der wird mehr im Frieden mit sich selbst leben. Weil sonst, wenn Sie sagen, ja, ist es denn wichtig, darauf zu schauen, es ist ja trotzdem präsent, dass ich Dinge an mir nicht mag, aber dann versuche ich es zu verdrängen oder ich kämpfe dagegen an. Und das bringt eine große Unruhe ins Leben, kostet immens viel Energie und wird irgendwo Folgen haben, die ich nicht beabsichtige.
Aber es ist nicht so, wenn es einem schlecht geht, dann hat man vielleicht auch ein negativeres Bild von sich. Dann spürt man natürlich seine Schwächen vielleicht auch stärker. Und wenn es einem gut geht, dann ist es leichter, so einen beflügelten Blick auf sich zu haben. Sprich, braucht man dann auch irgendwie ein Mittel, um das so aus einer Distanz auch mal zu sehen? Oder vielleicht eine andere Möglichkeit, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, die nicht so verstärkend ist.
Ja, das ist ja so auch so der Schlüssel meines Buches über die Kunst. Deswegen heißt es nicht umsonst Freunde fürs Leben, von der Kunst mit sich selbst befreundet zu sein. Also immer mal wieder sich vor Augen zu führen, eine zwischenmenschliche Freundschaft, von der können wir uns ungemein viel abgucken. Ein guter Freund, eine gute Freundin, wie Sie auch bei der Frage eingangs gesagt haben, der kennt mich und sagt Ja zu mir mit meinen Ecken und Schrullen, auch wenn er längst nicht alles gut heißt, was ich getan habe. Und eine solche Erfahrung ist wie ein Zuhause-Ankommen. Ich spüre, ich darf sein, wie ich bin, aber ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. ja nochmal mehr, ich darf sein, wie ich bin. Und gerade deswegen kann und will ich mehr zu dem Menschen werden, der ich sein kann. Und ich glaube, wir gehen häufig sehr viel wohlwollender mit anderen um, mit Freunden, und Freunde gehen wohlwollender mit uns um, als wir mit uns selbst umgehen. Und dieser Gedanke, also wenn es mir schlecht geht und ich Bockmist gebaut habe, dann mal sich vor Augen zu führen, wie würde jetzt eine Freundin oder ein echter Kumpel mit mir umgehen, und davon sich etwas abzugucken, und das Leben wird sich verwandeln.
Also auch ein bisschen mehr Toleranz und Aufgeschlossenheit sich selbst gegenüber zu zeigen.
Ja, Wertschätzung und Mitgefühl. Also wirklich Mitgefühl oder, ja, hört sich vielleicht komisch an, Mitgefühl mit sich selbst, aber doch, wenn es einem nicht gut geht, sich nicht noch gegen Schienbein zu treten, sondern zu sagen, ja, die Situation ist jetzt auch wirklich schwierig für dich. Anstatt zu sagen, ey, eigentlich musst du doch funktionieren, da musst du drüber stehen, stell dich nicht an.
Hoffentlich ist bald vorbei, ja, mit dem Tief.
Ja. Mhm.
Melanie Wolfers hat ja ein Buch zum Thema Freundschaft mit sich selbst geschrieben. Nach den Nachrichten soll sie uns ein bisschen genauer verraten, was drin steht.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Ich schreibe immer nur Bücher über Themen, wo ich selbst Fragen habe und wo ich auf Fragen stoße in meiner Arbeit. Das sind zwei Quellen auch jetzt dieses Buches. Zum einen begegnet mir in meiner seelsorgerlichen Arbeit immer wieder, dass Menschen sich selbst oft im Weg stehen, mit sich im Streit liegen und von daher im Unfrieden mit sich sind und auch im Umfeld im Unfrieden. Und ich mich dann gefragt habe, wie kann da ein anderes gelingendes Leben aussehen? Und ich selber finde es manchmal ziemlich anstrengend, ich zu sein, und habe mich gefragt, ja, wie kann ich da eine andere Haltung mir gegenüber einnehmen lernen, die mehr, jetzt auch als Christin gesprochen, auch nochmal mehr von dem Ja Gottes getragen ist.
Antworten und Einsichten dazu auch in dem Buch Freunde fürs Leben, von der Kunst mit sich selbst befreundet zu sein, erschienen im Adeo Verlag, und gleich im Gespräch mit der Autorin, der Theologin und Ordensfrau Melanie Wolfers.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Mein bester Freund, meine beste Freundin, ich selbst. Wie schafft man das, ohne sich ständig mit Zweifeln zu quälen oder unsicher zu sein, ob man das Richtige tut? Sind eigentlich überwiegend Menschen mit sich unzufrieden, bei denen das nachvollziehbar ist, die mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, oder auch Menschen, wo man denkt, hey, die hat doch alles oder dem geht's doch gut?
Die äußere Lebenssituation sagt nicht unbedingt darüber etwas aus, ob jemand mit sich befreundet ist. Ich denke an einen jungen Mann, der eine schwere körperliche Beeinträchtigung hat, im Rollstuhl sitzt und für mich in bewundernswerter Weise Frieden geschlossen hat mit seiner schon von der Geburt herkommenden Beeinträchtigung. Ja, schon in vielem echt eine freundschaftliche Beziehung zu sich und auch zu seinem ledierten Körper pflegt. Das beeindruckt mich sehr. Und umgekehrt gibt es Menschen, wo man von außen den Eindruck hat, na, das klappt ja alles wie am Schnürchen und es läuft alles. Aber da ist eine große innere Selbstunzufriedenheit. Also von daher glaube ich nicht, dass die äußere Lebenssituation unbedingt etwas darüber aussagen muss.
Mhm. Kann das auch eine Falle sein, dass man sein Leben so gut im Griff hat, wie Sie gesagt haben, alles läuft am Schnürchen, dass da eigentlich nichts mehr Überraschendes passieren kann und man aber eigentlich immer genau darauf wartet, dass mal was Neues passiert, was anderes?
Mhm. Genau, das ist, da habe ich zum Beispiel eine Dame vor Augen, die bei der wirklich beruflich und familiär alles gut läuft. Und sie sagt, alles ist gut, aber es ist auch nichts gut. Ich habe irgendwie den Bezug zu dem verloren, was ich tue. Es hat für mich keine Bedeutung, keinen Sinn mehr. Und das liegt sicher an verschiedenen Gründen, aber auch an dem, dass sie ihr Leben so extrem gut durchorganisiert hat und alles durchgetaktet und geplant hat und ganz im Funktionsmodus sich bewegt, dass so das Leben mit dem, dass was Überraschendes passiert, gar nicht zum Zug kommen kann. Dass Emotionalität, dass Intuition kaum mehr Raum haben in ihrem Leben. Und damit schneidet sie sich von der wesentlichen Quelle eigener Lebendigkeit ab.
So ein bisschen wie, wenn ein Film keine Farbe hat.
Oh, hervorragendes Bild, ja. Ja, genau. Das Leben wird ohne Farbe, ohne Bedeutung, ohne Sinn.
Ja, Sinnsuche ist ein ganz wichtiges Thema immer wieder. Wie kann man denn sozusagen die Farben zurückholen in sein Leben, wenn man in so einer Situation ist?
Also ich greife jetzt nochmal, weil Sie sagen, in so einer Situation, diese Situation der Dame auf. Ich denke, ein Punkt kann sein, zu versuchen, aus dem Funktionsmodus auszusteigen und dem Unvorhergesehenen Raum zu geben. Das heißt zum Beispiel nicht mit dem Schild auf der Stirn rumlaufen, bitte nicht stören und das jedem und dem Leben entgegenzuhalten, sondern wenn jemand anruft und sagt, du hast so Lust zu kommen, sich das auch mal freizuschaufeln, nicht zu sagen, aber ich muss noch dieses oder jenes machen. Wir haben Spielräume. Es ist auch eine Frage, wie wir unser Leben durchtakten oder ob wir eben auch in unser Leben Pausen einplanen und sagen, und da kann jetzt was passieren. Ein zweiter Punkt, so die Kraft der Intuition, zu versuchen, der Raum zu geben, nicht nur rational zu leben, vom Kopf her, berührbar sein. Gibt es so Momente, und die sind bei jedem ganz unterschiedlich. Bei ihr war das dann, dass sie dann so die Sehnsucht aus Kindheitstagen wieder so, die verschüttet war, ans Tageslicht holte. Ich liebe Musik und jetzt fange ich doch mal endlich an, Klavier zu lernen. Und dann verliert sie sich wirklich in der Klaviermusik. Also so dort, wo ich berührbar bin, wo ich in Resonanzbeziehungen gehen kann mit dem, was mir begegnet.
Braucht man nicht auch so ein Stück weit immer wieder die Unzufriedenheit auch als Antrieb, sich weiterzuentwickeln? Okay, das klingt jetzt schon wieder so ein bisschen leistungsmäßig, aber ja, sich zu verändern und so mit dem Leben ein bisschen mitzugehen, das ist ja nichts Statisches.
Ja, das möchte ich ganz stark unterstreichen. Ich glaube, es gehört zum menschlichen Leben, dass wir Grenzen überschreiten wollen, dass wir uns entwickeln wollen, dass wir über uns hinauswachsen wollen. Die Menschheitsgeschichte lebt davon, sonst säßen wir heute noch auf den Bäumen, hätten keine Antibiotika, säßen nicht hier im Radiostudio. Und auch das persönliche Leben lebt davon. Wenn ein Kind nicht laufen lernen will oder Angst hat vorm Hinfallen, dann wird es nie laufen lernen. Also dieser Drang ist in uns. Ich glaube, die große Kunst besteht darin zu unterscheiden, wo gilt es, aus der Komfortzone herauszukommen. Und wo wird es zu einem unguten Selbstoptimierungsdruck?
Das ist so eine Balance, die man dann selber finden muss.
Ja, und Unzufriedenheit ist ja auch was ganz Normales. Das ist auch gar kein Problem. Der Punkt ist, erlaube ich mir auch, dass ich was nicht gut gemacht habe und unzufrieden mit mir bin. Aber es ist, wir wollen wachsen, wir wollen uns entfalten. Das ist urmenschlich.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Beratung rund um Körper, Geist und Seele.
Unser Thema Freundschaft mit sich selbst, wie gut man mit sich selber befreundet ist und im Reinen, wirkt sich das eigentlich auch auf die Ausstrahlung aus. Manchmal trifft man ja so Menschen, die haben so eine Harmonie und so eine Festigkeit, die sie ausstrahlen. Und ja, manche haben schon so eine verkniffene Mimik, dass man denkt, oh Gott, so möchte ich jetzt nicht durchs Leben gehen.
Ja, ich denke, der Körper und insbesondere die Mimik ist schon auch ein Spiegel der Seele. Also immer mal bei der Körperhaltung. Also manchmal gibt es ja so Menschen, wo man den Eindruck hat, eigentlich entschuldigen sie sich, dass sie da sind. Also schon allein von der Körperhaltung her klein und ganz ängstlich in sich zusammengezogen. Und andere, die sich extrem aufplustern, auch körperlich. Und ich glaube, so ein Mensch, der mit sich selbst befreundet ist, der spürt so, ich bin ich und ich darf und will ich sein. Und da muss ich mich nicht kleiner machen, als ich bin, aber ich muss mich auch nicht größer machen. Und sowas kann sich in einer Körperhaltung niederschlagen. Und ja, die Mimik und die Ausstrahlung, das ist ein Spiegel der Seele. Und wahrscheinlich haben wir immer wieder ganz unterschiedliche Ausstrahlung, vielleicht auch im Verlauf eines Tages, wie es auch gerade ist. Und zugleich gibt es natürlich auch eine Grunddynamik.
Freundschaften, die sollte man ja pflegen. Wie hält man denn die Freundschaft mit sich selber in Schwung?
Eine Freundschaft, eine zwischenmenschliche Freundschaft, lebt davon, dass man Zeit miteinander verbringt und Interesse aneinander hat. Sonst beginnt die Freundschaft zu bröckeln. Ähnlich bei der Freundschaft mit sich selbst. Checken Sie regelmäßig bei sich selbst ein. Nehmen Sie sich Zeit für sich. Habe ich den Mut, mir stille Alleinsein Muße zu gönnen? Habe ich den Mut, mir selbst zu begegnen? Interessiere ich mich für mich? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So dieser regelmäßige Check-in bei sich selbst, weil sonst weiß man ja gar nicht, was eigentlich gerade in einem vorgeht und worum es einem geht. Das ist so ein Punkt. Und dann, da habe ich einfach auch wirklich so Freude an diesem Schlüssel, der so meinem Buch zugrunde liegt, diese Analogie der Freundschaft. Eben immer wieder sich auch zwischenmenschliche Erfahrung vor Augen zu führen. Ich hoffe und glaube, dass wir alle Freundschaften in unserem Leben erfahren haben. Und da wissen wir, was es heißt, angenommen zu werden und umarmt zu werden. Und sich dann in Situationen, wo es mir nicht gut geht oder wo ich gerade vor Glück einfach nur lauthals singen kann, mir vor Augen zu führen, was wird denn jetzt eine Freundin tun? Die würde sich jetzt mit mir freuen. Und das heißt, sich dann auch und sich davon was abgucken und sich erlauben, ich freue mich an dem, was mir gelungen ist. Ich freue mich an meinen Gaben und an meinen Stärken. Also immer wieder sich die zwischenmenschliche Freundschaft mal in Erinnerung rufen und das auf sich selber anwenden. Ich glaube, das kann die Freundschaft mit sich selbst in Schwung halten.
Vielen Dank, Melanie Wolfers, für diese Tipps zur Freundschaft mit sich selbst, die auch in Ihrem Buch zu finden sind. Und vielen Dank fürs Hiersein.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich hatte große Freude daran.
Melanie Wolfers zum Thema Freundschaft mit sich selbst. Und wenn Sie diese Sendung nochmal am Stück nachhören oder gern auch weiterempfehlen wollen, Sie finden einen kompletten Mitschnitt unter münchner-kirchenradio.de einfach leben. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie freundlich mit sich.